Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Moore werden entwässert, um Torf abzubauen, um Rinder zu halten oder auch um Ackerbau zu betreiben. Damit gelangt Luft in den ehemals nassen Moorkörper. Der Boden verliert dann seine Fähigkeit, Wasser zu halten und zu filtern. Treibhausgase entweichen. Rund 90% der Moorflächen in Deutschland werden genutzt. Und in der Folge verschwindet nicht nur das, was Moore fürs Ökosystem leisten, sondern es verschwinden auch Pflanzen und Tiere, die auf diesen besonderen Lebensraum angewiesen sind. Was im Moor steckt und wie bedeutend der Lebensraum ist, haben die Heinrich-Böll-Stiftung, die Umweltorganisation BUND und die Naturschutzorganisation Michael-Sukow-Stiftung im Mooratlas zusammengetragen. Bevor der heute öffentlich vorgestellt wurde, hat Daniela Siebert schon mal hineingeschaut und mit den Machern gesprochen.
Jedes Jahr werden 500.000 Hektar Moor zerstört, weltweit. Mit Schäden für die Artenvielfalt und das Klima, betonen die Autoren schon im Vorwort zum Mooratlas. 4% aller menschengemachten Treibhausgasemissionen verursache die Entwässerung von Mooren derzeit. Jan Peters, Geschäftsführer der Michael-Sukow-Stiftung.
Bei uns in Europa, in der nördlichen Hemisphäre, ist es eher so, dass es kaum zunehmende Moorzerstörung gibt. Anders sieht es insbesondere im globalen Süden, in den tropischen Ländern aus, wo die Moorzerstörung auch mit neuer Entwaldung von Torfmoorwäldern, aber auch eben der Entwässerung dieser Flächen für Palmölplantagen, aber auch andere Nutzung immer weiter zunimmt.
Schaut man auf die Deutschlandkarte, so liegen die meisten Moore in Niedersachsen, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Bayern. Allerdings sind 95% der hiesigen Moore nicht mehr in ihrem natürlichen Zustand. Viele wurden für Weidehaltung und für Ackerbau trockengelegt. Über ein Drittel der Treibhausgasemissionen in der deutschen Landwirtschaft gehe auf entwässerte Moore zurück, betonen die Autoren. Denn dort entweichen Kohlendioxid, Methan und Lachgas. Das Wasser wieder zurück in solche Flächen bringen, das ist eine zentrale Forderung der Herausgeber. Olaf Band, der Vorsitzende der Umweltorganisation BUND, argumentiert.
Wir werden die Klimaziele ohne diese Wiedervernässung nicht schaffen, weil diese Moore einfach zum Beispiel viel mehr Kohlenstoff speichern, als es die Wälder tun. Wir müssen die Geschwindigkeit in der Wiedervernässung von Mooren in Deutschland massiv erhöhen.
Einen guten Ansatz sehen die Autoren in sogenannten Paludikulturen. Für sie wird der Wasserpegel in der fraglichen Fläche angehoben, aber so moderat, dass noch landwirtschaftliche Nutzung möglich ist, etwa zur Schilfernte oder durch Wasserbüffel. Die Bemühungen der deutschen Bundesregierung, Moore zu schützen bzw. zu renaturieren, hält Olaf Band bislang für unzureichend.
Es gibt eine Moorschutzstrategie der Bundesregierung, die ist aber viel zu ambitionslos. Wir müssten viel mehr Flächen wieder vernässen. Und es gibt ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, wo 4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt wurden. Diese 4 Milliarden sind erstmal gut. Es kommt darauf an, jetzt die Genehmigungsverfahren und Planungsverfahren für Wiedervernässung massiv zu beschleunigen.
International sind Kanada und Sibirien Regionen mit besonders vielen und großen Moorflächen. In unserer Nähe vor allem Skandinavien und Großbritannien. Das veranschaulicht der Mooratlas mit einer bunten Weltkarte. In Indonesien wurde bereits besonders viel Fläche zerstört, auch Moor-Regenwälder, die wegen ihres Baumbestands besonders wertvoll sind, auch für Arten wie Orang-Utans.
Also das sind wirklich die mit Abstand kohlenstoffreichsten Ökosysteme, die wir auf unserer Erde haben, wo sowohl im Holz der Urwaldriesen, die dort draufstehen, sehr viel Kohlenstoff gespeichert ist, zum anderen aber noch viel mehr in den Torfböden, auf denen sie stehen,
sagt Moorexperte Jan Peters. Die indonesische Regierung hat inzwischen im großen Stil eine Wiedervernässung von Mooren veranlasst. Doch ein ursprüngliches Moor mit allem, was das für ein Ökosystem leisten kann, wird daraus nicht mehr, erklärt Jan Peters.
Meistens ist es leider nicht der Fall, denn durch die Entwässerung und durch die intensive Nutzung, insbesondere eben auch mit Düngemitteln, sind die Torfe so stark verändert, dass sie die natürlichen Funktionen und das Torfwachstum so nicht sofort wieder zulassen können.
Aber die CO2-Emissionen werde gesenkt. Die Wiedervernässung von Mooren sei alternativlos, resümiert der Atlas. Noch wichtiger ist den Autoren aber der Schutz bestehender Moore. Denn da gibt es noch immer bedenkliche Entwicklungen. Zum Beispiel im Kongo, wo ein 14 Millionen Hektar großes Moor demnächst für kommerzielle Zwecke vernichtet werden könnte. Für Holzabbau, Erdölbohrungen und Palmölplantagen. Auch deshalb hofft Imme Scholz von der Heinrich-Böll-Stiftung auf mehr internationale Bemühungen zum Schutz der Moore.
Wir brauchen also belastbare internationale Vereinbarungen über den Schutz und die Wiedervernässung von Mooren. Das würde dann Deutschland und die Europäische Union genauso betreffen. Die müssten sich darauf ebenso festlegen. Und da wäre eben die Forderung an die Bundesregierung 50.000 Hektar pro Jahr beispielsweise in Deutschland und 500.000 in der EU, die wieder vernässt werden müssten. Und gleichzeitig wäre es eben auch wichtig, ökonomische Anreize dafür zu setzen.
Einzelne positive Entwicklungen gibt es schon. Irland beispielsweise will die Nutzung von Torf als Energieträger bis 2030 beenden. Finnland will sie bis dahin halbieren. Und in Deutschland soll Torf in den nächsten Jahren im Gartenbau komplett ersetzt werden.